Ja. hallo und sehr herzlich willkommen zu dieser heutigen Veranstaltung. Wir freuen uns richtig doll, dass so viele Leute von euch hierher gekommen sind zum Release von den neuen Leipziger Zuständen. Da ist nämlich jetzt schon die 8. Ausgabe herausgekommen. Und wir wollen euch die heute Abend so ein bisschen schlaglichtartig in so kleinen inhaltlichen Einblicken präsentieren und vorstellen. Und im Anschluss könnt ihr dann auch sehr gerne eine Ausgabe mitnehmen. Hier rechts von uns liegen die ganzen neuen Hefte und auch noch ein paar alte. Genau, also nehmt die gerne später mit und lest noch mehr rein. Eine kurze Vorstellung vorab. Wir sind sehr froh, euch durch den Abend begleiten zu können. Mein Name ist Anna.
Genau, und ich bin Eva und ihr kennt uns beide vielleicht schon aus Formaten wie Bei uns doch nicht, dem Podcast von Chronik LE, und damit wären wir auch beim Thema.
Genau, Chronik LE, das ist ja wahrscheinlich den meisten von euch schon ein Begriff, aber wir wollen euch das trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen.
Genau, also Chronik LE ist so ganz grob runtergebrochen, man könnte viel, viel mehr dazu sagen, ein Dokumentationsprojekt, die, wie der Untertitel so schön beschreibt, rassistische, faschistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig dokumentieren und analysieren. Und ein Teil ihrer Arbeit ist eben auch die Herausgabe der Leipziger Zustände. Genau, das ist eine Broschüre, in der dann nochmal gesammelt in verschiedenen Kapiteln einzelne Beiträge von der Redaktion von Chronik LE, aber auch von anderen Gruppen und Institutionen und Personen quasi zu lesen sind. Genau.
Genau, und wie immer ist auch diese Ausgabe der Leipziger Zustände in unterschiedliche bzw. in 6 Kapitel unterteilt. Genau, und da sind dann eben verschiedene Artikel drin zu Schwerpunktthemen. Und einzelne Artikel aus jedem Kapitel wollen wir euch heute Abend vorstellen. Dazu haben wir Leute eingeladen, die das eben machen, die mit uns darüber sprechen oder kleine Teile vorlesen oder uns eben berichten über das, was in der Leipziger Zustände vorkommt. Um die Themen schon mal kurz zu nennen, das erste Kapitel ist historische Kontinuitäten, dann gibt es die Schwerpunktthemen Rassismus, extreme Rechte, den Komplex Antisemitismus, Verschwörungsideologien und Islamismus, sowie das neue Schwerpunktthema Antifeminismus. Und abschließend gibt es nochmal so ein bisschen eine reflexivere Ebene mit dem Thema Dokumentation und Praxis.
Ja, ihr hört also, das Programm wird intens und dicht und aber auch sehr, sehr spannend. Und es zeigt auch, wie viele Personen progressive Arbeit leisten und auch den sogenannten Leipziger Zuständen etwas entgegensetzen, könnte man sagen. Genau, und das war uns auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass dieser Abend heute auch dazu dienen soll, das Engagement all derjenigen zu würdigen, die emanzipatorische politische Arbeit leisten. An allererster Stelle natürlich derjenigen, die irgendwie an der Broschüre mit beteiligt waren. Auch derjenigen, die heute nicht nochmal in einzelnen Beiträgen zu Wort kommen, was ihr dann aber nachlesen könnt. Und aber auch insgesamt. Und ich würde sagen, damit geht's auch direkt inhaltlich los.
Genau, wir fangen am Anfang an, weil sich das anbietet, und zwar mit dem Anfang der Leipziger Zustände von dem Heft, aber auch thematisch, nämlich geschichtlich, mit einem Blick zurück, und das passiert unter dem großen Schlagwort historische Kontinuitäten. In den Leipziger Zuständen gibt es dazu verschiedene Artikel zur Kolonial- und NS-Geschichte hier in Leipzig, und den Artikel, den wir heute vorstellen wollen, der heißt Die Pogrome von morgen verhindern. Und er geht über rechte Raumnahme, rassistische Gewalt, aber auch Solidarität in Grünau. Und vorstellen wird es Paul, der Teil von der Redaktion von Chronik LE ist. Und hier ist er. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Genau, Paul ist Teil von Chronik LE und aber auch Sozialwissenschaftler und forscht eben in Grünau schon lange zu dem Thema. Und der Anlass für diesen Artikel, könnte man sagen, war ja, dass es im August diesen letzten Jahres einen rassistischen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in der Lilienstraße in Leipzig-Grünau gab. Und das war eben nochmal so ein Anlass, darauf zu schauen und aber eben auch nochmal einen speziellen Blick auf Kontinuitäten von solcher Gewalt zu werfen. Das war in diesem Zusammenhang ja auch sehr offensichtlich, dass es eben ziemlich genau 30 Jahre vorher ebenfalls schon mal Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte in Grünau gab. Und genau, mit dem Thema hast du dich dann ja auch noch mal genauer auseinandergesetzt und dazu geforscht. Vielleicht kannst du am Anfang mal beschreiben, der Rassismus und auch die rechte Raumnahme damals in den 90er Jahren, so ein bisschen im Vergleich vielleicht zu heute. Was sind denn da Kontinuitäten, was sind vielleicht aber auch Unterschiede oder genau, was hast du festgestellt?
Genau, ich beschäftige mich im Rahmen von sozialwissenschaftlicher Arbeit schon relativ lange mit Grünau. Und vielleicht so ein kleiner Disclaimer vorweg, also ich beschäftige mich mit dem Rassismus mit Grünau, in Grünau in Bezug auf die Funktion und den Ausdruck des Rassismus aus der weißen Dominanzgesellschaft heraus. Das heißt, ich habe zu der Perspektive von Rassismusbetroffenen in Grünau zum Teil nur sehr vermittelt was zu sagen, kann diese Perspektive aufgrund meiner eigenen Person nicht so wirklich wiedergeben, versuche die aber natürlich irgendwie immer mitzudenken, aber ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen wichtig zu sehen, wenn ich darüber spreche, dass ich dann sehr viel über die Dominanzgesellschaft rede und was sozusagen in den rassistischen Diskursen und rassistischen Praxen sich da abspielt und was das möglicherweise mit auch der Entwicklung des Stadtteils zu tun hat. Genau. Und in der Liliensteinstraße befindet sich eine der ältesten zentralen Unterbringungen von Asylsuchenden in Leipzig. Die hat schon unmittelbar 1991, glaube ich, eröffnet. Und da sind dort Asylsuchende untergebracht worden, aber zum Teil eben auch, haben da, glaube ich, noch Vertragsarbeiterinnen gelebt, die da sozusagen gewohnt haben. In den ja sehr turbulenten Umbruchszeiten, die auch in Leipzig-Grünau, also dieser Großwohnsiedlung, die man heute gerne als Platte bezeichnet, da ganz am Stadtrand eben so ein bisschen ihr Dasein fristen mussten. Und schon 1991 hat sich da so der erste größere kollektive rassistische, so pogromartige Angriff abgespielt, noch vor dem Fanal von Hoyerswerda, was erst einen Monat später war und dann auch so ein bisschen der, zumindest in der bundesweiten Öffentlichkeit, so ein bisschen der Anfang dieser rassistischen Pogromwelle war, die dann in Rostock-Lichtenhagen kulminiert ist. Und genau, da haben halt eine Gruppe von Jugendlichen, Neonazis, Jugendlichen, so rechtsoffenen Jugendlichen, rassistisch eingestellten Jugendlichen, diese Unterkunft angegriffen mit Stein- und Molotow-Cocktails und es gibt ein sehr eindrückliches TV-Stück darüber, so ein Monitorbeitrag von Esther Shapira, die den damals gedreht hat und da mit den jugendlichen Täterinnen, aber auch mit Anwohnerinnen gesprochen hat. Und da zeigt sich eigentlich ganz deutlich, dass das tatsächlich so ein sehr stark dieser Rassismus und auch diese Art, den Rassismus dann sozusagen in so eine Pogrom-Stimmung umschlagen zu lassen und so eine rassistische Praxis da gegen die Vertragsarbeiterinnen und gegen die Asylsuchenden in Grünau so, dass sich das so Bahn bricht, dass das eigentlich im Stadtteil weitestgehend akzeptiert war. Also Menschen stimmen dem zu, sagen, dass sie beim nächsten Mal sich daran beteiligen würden. Die Täterinnen sitzen da in ihrem Kinderzimmer quasi und werden interviewt und sagen, dass sie auch den Tod von Menschen in Kauf nehmen würden für ihr Anliegen. Und das Anliegen ist natürlich in dem Moment, um das so deutlich zu sagen, also die haben die Vorstellung davon, dass Grünau beziehungsweise dann natürlich in der größeren Dimension Deutschland ausländerfrei sein soll. Also das sind denen ihre Worte. Und was sich dann in den 1990er Jahren dann so abspielt in Grünau, ist, dass es vor allem ein Jahr später unmittelbar, also eine Woche unmittelbar nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen in Grünau erneut zu so einem relativ starken Angriff von circa 100 Neonazi-Hooligans auf die Liliensteinstraße kommt, die sich nach einem Fußballspiel vom VfB Leipzig, was heute Lok Leipzig ist, gegen Rostock getroffen haben und dann da rausgefahren sind nach Grünau und dann wiederum die Unterkunft angegriffen haben. In dem Moment haben sich aber sowohl Antifas als auch die Polizei dann irgendwann dazwischen gestellt und konnten verhindern, dass das Gebäude angesteckt wird, also in Brand gerät. Aber da hat sich dann so eine, über den ganzen Tag hinweg und dann in die Nacht hinein so ein bisschen so eine Jagd durch ganz Leipzig abgespielt, die tatsächlich an mehreren Orten ist diese Gruppe von Neonazis auf Unterkünfte von Asylsuchenden losgegangen und hat dann auch versucht, im Laufe der Angriffe des Coney Island nachts anzugreifen und dann Molotow-Cocktail draufzuwerfen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ausdruck der frühen 1990er Jahre, dass es vor allem so sehr stark kollektive pogromartige Angriffe gibt, die immer so kontextgebunden, teilweise nach Fußballspielen, teilweise nach Konzerten von Neonazi-Bands in den lokalen Jugendclubs von Grünau stattfinden. Und das hat, also hat immer so einen sehr stark kollektiven, aufgepeitschten, pogromartigen Charakter gehabt. Kulminiert dann über die 1990er Jahre bis in die frühen 2000er Jahre zu so einer sehr systematischen rechten Raumnahme in Grünau, bei der die Neonazis wirklich systematisch geschafft haben, die ganzen Jugendclubs im Stadtteil eigentlich zu unterwandern und zu dominieren und tatsächlich auch systematisch andersdenkende, nicht rechte Jugendliche aus dem Stadtteil zu verdrängen, teilweise mit ihren Familien zusammen. Und für gerade für diejenigen, die von Rassismus betroffen waren, war das natürlich eine unglaublich schwere Zeit und eine, sozusagen eine Zeit, die so sehr auswegslos war in Grünau, weil die natürlich so ein Stück weit auch an diesen Wohnort und an diese Unterbringung gebunden waren, weil die Asylsuchenden eben nicht sozusagen ihren Wohnort frei wählen können, war das zumindest bei den eher sozusagen linken Jugendlichen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder alternativen Jugendlichen so, dass sie dann ganz oft den Stadtteil einfach verlassen haben. Und ich würde sagen, dass das den Stadtteil sehr lange geprägt hat. So ein rechter, rassistischer Mainstream, der ganz oft heute eigentlich so ein bisschen ad acta gelegt wird, wenn man mit den Menschen da spricht. Da wird es immer so ein bisschen abgetan im Sinne von, naja, in den 90ern hatten wir so Probleme mit Neonazis, aber eigentlich ist das jetzt vorbei. Aber wie sich das in den Stadtteil eingeschrieben hat und wie das auch die Wohnbevölkerung verändert hat und wer da lebt und wer sich dafür entscheiden kann, da zu leben, wird eigentlich kaum reflektiert heute.
Das ist schon so ein bisschen angeschnitten und dazu weiterführend. Im zweiten Teil des Beitrags geht es ja nochmal ganz konkret um so Spezifika der Platte. Und du behandelst da drin ja auch so ein bisschen Klischees von so Springerstiefel, Platte und so weiter. Was würdest du denn jetzt so im Nachgang deiner Forschung sagen, was sind so Spezifika von so peripheren Gebieten?
Genau, also in dem Beitrag führe ich dann das so ein bisschen als Begriff ein und sage, Grünau ist eigentlich so klassisch, im trotzdem für so ein urbanes Zentrum wie Leipzig eigentlich ein sehr peripherer Wohnort. Das drückt sich so ein bisschen dadurch aus, dass ganz lange die Anbindung von Grünau und die Thematisierung der Entwicklung von Grünau eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt hat. Es gab so einen relativ starken Rückbau der Wohnungen da. Die Infrastruktur ist über die 2000er Jahre ziemlich schlecht geworden in einigen Teilen Grünaus. Und erst in dem Moment, wo die Wohnbevölkerung in Leipzig wieder sehr stark zugenommen hat, hat Grünau wieder so eine Rolle bekommen, tatsächlich als so attraktiver Wohnstandort oder als sozusagen Wohnumfeld, was irgendwie eine spezifische Rolle in der Stadt hat, wo es nicht nur darum geht, okay, was machen wir eigentlich mit dem Stadtteil, wie können wir den möglichst zurechtschrumpfen, dass das noch funktioniert da. Und so dieser periphere Charakter, der so ein bisschen dieses Gefühl, abgehängt zu sein, eigentlich so ein bisschen keine Rolle zu spielen in der Stadtentwicklung, das hat sich zum Teil wirklich so ein bisschen in dieses Leben da eingeschrieben und in diese Selbstwahrnehmung auch in Grünau, trotz dessen sehr viele Leute sagen, die wohnen eigentlich gerne da und haben auch über die ganzen Jahre nie drüber nachgedacht, wirklich wegzuziehen. Und was, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren also im Nachgang so 2015 spätestens mit dem sehr starken Zuzügen in die Stadt und dem Problem einer sehr schlechten, niedrigpreisigen Wohnraumversorgung in der Innenstadt. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass sehr, sehr viele Menschen nach Grünau verdrängt werden, weil sie einfach nirgendwo anders Wohnraum bekommen. Und das sind natürlich in allererster Linie Menschen, die auch zusätzlich zu ihrem Einkommen auch noch von rassistischen Ausschlüssen betroffen sind auf dem Wohnungsmarkt. Und gerade in der Innenstadt ist es ja so, dass die allermeisten Wohnungen von privat vermietet werden und Das heißt, es gibt nicht so richtig einen gesellschaftlichen oder einen politischen Zugriff darauf. Da können die Vermieterinnen so ein bisschen nach Gusto halt ihren Wohnraum vergeben. Da kommt der Rassismus ganz oft nochmal viel stärker zum Tragen. Während bei so einem kommunalen Unternehmen das nicht ganz so einfach ist. Also die können nicht ganz so einfach so Leute abweisen und haben so ein Stück, so eine Verpflichtung, so eine Wohnraumversorgung aufrechtzuerhalten in so einem niedrigpreisigen Segment. Das führt dann aber trotz dessen dazu, dass es sehr starke Segregationstendenzen gibt. Das heißt, dass eine ganz spezifische Bevölkerungsschicht mit niedrigem Einkommen und diejenigen, die dazu noch von Rassismus eben betroffen sind, auf dem Wohnungsmarkt in ganz bestimmten Gebieten in Leipzig eigentlich nur Wohnungen bekommen. Das sieht man in Grünau sehr stark, dadurch, dass der Anteil von Menschen, die als nicht deutsch gelten, keinen deutschen Pass haben, nach 2015 sich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit in einigen Gebieten von Grünau teilweise vervierfacht, teilweise verfünffacht. In Grünau Mitte sind bei den Jugendlichen diejenigen Menschen, die als nicht deutsch gelten, also bei den unter 27-Jährigen, glaube ich, stellen heute 50% der Wohnbevölkerung. Und das heißt, das hat einen sehr, sehr, sehr starken, schnellen Wandel durchgemacht. Und da treffen zum Teil wirklich Milieus aufeinander im Stadtteil, die aufgrund sozusagen der, sage ich mal, kulturellen Prägung nicht gut miteinander klarkommen. Und das ist vor allem dieses Milieu der alteingesessenen Grünauerinnen, die eben sozusagen über die 1990er Jahre hinweg auch so ein bisschen diese rechte Raumnahme irgendwie miterlebt haben und eigentlich durchlebt haben, aber ohne daran irgendwie einen großen Schaden irgendwie zu ziehen oder daraus irgendwie eine große Konsequenz zu ziehen. Und das heißt, man merkt eigentlich in Grünau, dass es ganz viel verdeckten Rassismus gibt im Alltag, der mit bestimmten Vermeidungsverhalten zu tun hat, an bestimmte Orte zu gehen und die dann auch so rassistisch irgendwie zu benennen. Zum Beispiel das Allee-Center, die Stuttgarter Allee als zentrale Achse, ist von unglaublich starken rassistischen Klischees in Grünau belegt, gerade von der Dominanzgesellschaft, von der Weißen. Ist dadurch auch von zum Beispiel einem sehr rigiden Verhalten der Polizei zum Beispiel geprägt, die dann immer wieder da aufkreuzt und da so auch so Schwerpunktkontrollen macht, die mit so Racial Profiling einhergehen und so, weil sie so ein bisschen so die, ja, versuchen, sag ich mal, also ein bisschen runtergebrochen, so der Ordnungsliebe und der Ordnungsvorstellung der deutschen Dominanzgesellschaft zu entsprechen und das so ein bisschen umzusetzen, weil das eben halt so als Forderung auch an sie herangetragen wird. Natürlich die Polizei aber das auch nicht irgendwie sozusagen reflektiert, sondern die setzt das dann halt quasi um, weil das quasi sozusagen politisch gewollt ist. Ich würde sagen, so in Bezug nochmal auf den aktuellen Brandanschlag sieht man trotzdem, dass sich der Rassismus im Stadtteil verändert. Der ist in der weißen Dominanzgesellschaft tief verankert, würde ich sagen, aber der hat, glaube ich, eine andere Funktion und der kommt auch im Sprechen darüber viel, viel staatsbürgerlicher daher. Das heißt, dass die allermeisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die durchaus auch offene rassistische Stereotype äußern, dass die dort trotz dessen eine sehr starke Vorstellung davon haben, wie dieser Rassismus sich zu vollziehen hat. Und es geht sehr viel um so ein ordentliches Wohnumfeld, dass der Staat und die Polizei da agieren, dass die Stadt Verantwortung übernimmt, dass da bestimmte sozusagen relativ sozusagen rigide und hohe Integrationsanforderungen gestellt werden. Aber sozusagen dieser offene Rassismus, der hin zu so einer Selbstjustiz, zu so einem pogromartigen Angriffen und so einem offenen, ausgelebten Rassismus übergeht, der wird eigentlich größtenteils abgelehnt tatsächlich. Was heute aber eben das Phänomen ist, und das beobachten wir bei Chronik, glaube ich, seit ungefähr den letzten 2 Jahren, dass tatsächlich so neue Neonazi-Gruppierungen in Grünau aufgetaucht sind. Und ich würde sagen, die versuchen so ein bisschen auf dieser Welle zu schwimmen. Also die nehmen durchaus wahr, dass die AfD in Grünau die mit Abstand die stärkste Partei bei den letzten Wahlen war, dass sie auch in Leipzig sozusagen da ihr Zentrum hat und diese Neonazi-Gruppierung das ist vor allen Dingen die Vereinigten Nationalisten Leipzig, die da irgendwie seit 2 Jahren mit so Straßenpropaganda ganz massiv auftauchen, auch explizit in dem Umfeld der Liliensteinstraße, also in diesen Wohnquartieren da. Die versuchen, glaube ich, so ein bisschen diese rassistische Stimmung, die sie natürlich auch wahrnehmen, so ein bisschen zuzuspitzen und sich so als Vollstrecker irgendwie dann darzustellen. Und ich würde zumindest die These vertreten, dass die Anschläge auch in diesem Kontext stattgefunden haben. Das sind ja drei gewesen. Das ist ja sozusagen ein Anschlag auf die Asylsuchendenunterkunft gewesen, ein Anschlag auf die Turnhalle einer Schule, in der ukrainische geflüchtete Kinder betreut werden seit Anfang dieses Jahres vor allem, aber auch, glaube ich, Kinder von Geflüchteten aus Syrien größtenteils. Und ich glaube, ein Anschlag auf einen Hort von einer Kita noch, wo auch die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen stattfindet. Diese Art des Ausdrucks so einer, sag ich mal, eher clandestinen sozusagen Anschläge, finde ich, sollte man unterscheiden von so einem kollektiv-prokromartigen Stimmung, die aus so einer Masse heraus passiert. Das ist jetzt nicht so, dass das verschwunden wäre in Ostdeutschland, das spielt sich ja gerade ganz aktuell zum Beispiel wieder ab. Also wenn man jetzt Mittelsachsen anschaut, irgendwie in Kriebetal oder so, findet, glaube ich, morgen Abend tatsächlich so eine krasse rassistische Versammlung statt, wo so ein bisschen so eine Stimmung wieder aufkommen könnte. Aber ich glaube, in Leipzig verändert sich so ein bisschen der Charakter und die Strategie von solchen militanten Rassistinnen tatsächlich. Und das sollte man, glaube ich, so ein bisschen mitdenken, dass es tatsächlich zwischen dem, sage ich mal eher, dass ich als so staatsbürgerlichen Rassismus bezeichnet habe, der irgendwie so eine Ordnungsvorstellung hat, so eine sehr rigide, und diesen militanten Neonazis, dass es da schon nochmal sozusagen einen Unterschied gibt, auch im Agieren und in dem, was man eigentlich sozusagen, wie man diesen Rassismus vollziehen will und was man da tun will. Was natürlich nicht heißt, dass der weniger gefährlich ist. Eben weil natürlich so ein nächtlicher Brandanschlag natürlich trotzdem zu schweren Verletzten und im Zweifelsfall auch das Leben von Menschen beeinträchtigen kann.
Wir müssen uns so ein bisschen sputen. Ja. Genau. Trotzdem würde ich ganz gerne, weil das Ganze ja in dem Kapitel historische Kontinuitäten stattfindet oder dort vorkommt, und das Ganze ja schon auch immer eine Zukunftskomponente hat oder irgendwie auf die Zukunft verweist. Vielleicht kannst du noch mal so in 1-2 Sätzen zusammenfassen, welche Forderungen sich diesbezüglich ableiten lassen für die Zukunft.
Ich glaube, ich würde es kurz in Bezug auf die Demonstration noch mal sagen. Ich habe auch bei der Demonstration habe mir die angeguckt und ich fand die auch ziemlich gut. Trotzdessen finde ich es ein bisschen schade, dass es so weit kommen muss, dass dann so viele Leute nach Grünau gehen, um da was zu tun. Und dass das trotzdem latent so ein bisschen die Gefahr hat, dass es halt so ein bisschen so eine Strafexpedition sein könnte. So man geht so aus den Wohlfühlvierteln der Innenstadt, in dem sozusagen so eine linke antifaschistische, vielleicht auch antirassistische Szene so ein bisschen so eine gefühlte Dominanz hat, dann nach Grünau raus und hält den Leuten mal ihren Rassismus vor. Und das ist, glaube ich, durchaus berechtigt, natürlich in so einem Kontext so eines Anschlages. Aber ich glaube, man sollte mitdenken, dass sich in Grünau auch einiges getan hat und dass es mittlerweile auch echt viele Akteure gibt, die auch eine sehr, sehr progressive Stadtteilpolitik versuchen zu machen. Und das sind zum Teil, ist das Quartiersmanagement, was sich komplett neu aufgestellt hat. Das sind so Akteure wie Perspectives, die da irgendwie aktiv sind und mit sehr viel mit eben dem Teil der jungen Grünauerinnen versuchen, Stadtteilpolitik zu machen, die eben Rassismuserfahrung machen. Das sind zum Teil aber auch andere Sozialarbeiterinnen, die irgendwie viel, viel blickiger dafür geworden sind, wie hat sich der Stadtteil verändert. Und eigentlich ist es so ein bisschen an der Zeit, tatsächlich sozusagen Politik für den Stadtteil zu machen, jenseits der Frage von, wo kommen die Leute her und was für einen Pass haben sie. Und das ist das Neue in Grünau. Und ich glaube, das ist für alle, die irgendwie ein Interesse an dem Stadtteil haben, wäre das so ein bisschen diesen Blick dahin zu erweitern tatsächlich. Und damit geht natürlich irgendwie einher, einerseits so ein bisschen zu schauen, dass die Menschen tatsächlich nicht nur in Grünau leben, weil sie da irgendwie hinverdrängt werden oder weil sie da nicht weg können, sondern tatsächlich so ein bisschen zu gucken, wie kann ich eine Stadtteilpolitik gestalten, die tatsächlich damit einhergeht, dass die Leute sich dann diesen Ort schaffen anzueignen, so auf verschiedene Art und Weisen. Und nichtsdestotrotz muss man irgendwie im Blick nehmen, dass die Unterbringung von Asylsuchenden, die immer so einen Zwangscharakter hat, weil die Leute halt an so einen Ort eingepfercht und so ein bisschen auch ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft an diesen Orten, dass man die viel stärker angreift wieder in Leipzig. Und das hat eine Zeit lang irgendwie stattgefunden unter dem so ein bisschen unter der Verhandlung dezentrales Wohnen, dezentrale Unterbringung. Da hat sich ein bisschen was getan, aber ich glaube, die Geschichte lohnt sich irgendwie zu verstärken und irgendwie da nochmal anzudocken und gerade in Bezug auf die Liliensteinstraße vielleicht darauf hinzuarbeiten, dass es diese Unterkunft irgendwann in der Form nicht mehr gibt.
Vielen Dank dir für die Vorstellung.
Gerne. Danke euch.
Genau, wie gesagt, in der Ausgabe von den Leipziger Zuständen könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen und auch die anderen Artikel zu diesem Themenschwerpunkt lesen. Hier war ja unter dem Schlagwort historische Kontinuitäten ging es ja eben darum, die Geschichte von verschiedenen Diskriminierungs-, Abwertungs- und Unterdrückungsformen eben aufzuzeigen. Und die nächsten Kapitel widmen sich dann jeweils konkreten Diskriminierungsformen. Das nächste Kapitel ist unter dem Schlagwort Rassismus. Auch da gibt es verschiedene Unterthemen und was wir aber jetzt behandeln wollen, ist der Artikel Rassismus ist ungesund. Genau. Das machen Shirin und Nazanin für uns. Schön, dass auch ihr da seid. Genau, ihr beiden seid auch Teil von der Chronik LE-Redaktion. Genau, und dieses Thema Rassismus im Gesundheitswesen ist ja auch neu, das gab es bisher ja noch nicht und ihr wolltet gerne ein bisschen was vorlesen, zuerst mal aus dem Artikel.
Genau, ich werde einen kleinen Ausschnitt lesen und dann gucken wir mal weiter. Gut. Hey, könnt ihr eine gute Ärztin empfehlen? Fast täglich wird in Chats von BIPOC-Gruppen diese Frage gestellt. Sie zielt allerdings nicht nur auf die fachliche Kompetenz ab, sondern immer auch darauf, ob rassistisches Verhalten möglichst ausgeschlossen werden kann. Wenn Betroffene außerhalb von BIPOC-Gruppen über ihre Erfahrungen berichten, wird das Empfundene oft reflexartig abgesprochen oder negiert. Es sei sicherlich nicht rassistisch gemeint gewesen, Ärztinnen und Ärzte stünden unter Druck, die Wartezimmer seien überfüllt und das Personal überarbeitet. Diese Umstände spielen eine Rolle im Umgang mit PatientInnen. Doch mittlerweile zeigen auch wissenschaftliche Studien, dass die von Betroffenen wahrgenommene und als rassistisch begründet empfundene Ungleichbehandlung tatsächlich existiert. Dies gilt auch für latente und subtile Formen der Diskriminierung. Doch Rassismus wird auch sehr explizit formuliert. Eine Leipziger Patientin berichtet uns, dass sie im Rahmen ihrer Therapie ihren Psychiater nach der Wirkweise von Antidepressiva fragt. Daraufhin antwortet dieser, dass man die Wirkung auf sie als Patientin nicht absehen könne, da sie arabisches Blut habe und es an Menschen ihrer Art nicht ausreichend Forschung gebe. Dieser Vorfall zeigt, dass sich nicht nur der Mythos unterschiedlicher Menschenrassen hartnäckig hält, sondern auch, dass sich der damit verbundene rassistische Irrglaube unmittelbar auf die Gesundheitsversorgung rassifizierter Personen auswirkt. Das zeigt sich unter anderem auch in mangelndem Wissen darüber, wie sich Symptome bestimmter Krankheiten bei Skin-of-Color-PatientInnen zeigen. Dann werden Erfahrungen abgesprochen und Symptome nicht ernst genommen. Das führt dazu, dass Menschen mit Rassismuserfahrungen Arztbesuche hinauszögern oder gar meiden. Hartnäckig halten sich auch völlig haltlose Zuschreibungen und Stereotype über das Schmerzempfinden rassifizierter Personen. Einerseits wird BIPOC unter den rassistischen Pseudodiagnosen des sogenannten Mittelmeersyndroms, auch Morbus Bosporus, ein übertriebener und theatraler Schmerzausdruck, eine besondere Wehleidigkeit unterstellt. Zum anderen wird etwa schwarzen Menschen eine besonders geringe Schmerzempfindlichkeit zugeschrieben. Beide Zuschreibungen führen oft zum gleichen Ergebnis. Schmerzempfinden und Ausdruck von BIPOC werden falsch eingeschätzt. Es entstehen in der Folge fehlerhafte Diagnosen und benötigte Therapien werden verzögert. Leipziger RettungssanitäterInnen berichten uns kritisch von Einsätzen, die sie im Rahmen ihrer Ausbildung begleitet haben. Oft werden sie ZeugInnen von Unwillen, Ungeduld und Empathielosigkeit gegenüber nicht-weißen Personen. Kommt ein Notruf aus einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, geht oft ein genervtes Stöhnen durch die Leipziger Wache. Dann lässt man sich ein bisschen mehr Zeit mit allem. In einem Fall handelte es sich um einen Patienten, einen geflüchteten Mann, der wegen starker Schmerzen den Rettungsdienst gerufen hat. Am Einsatzort angekommen, finden die Sanitäter einen sich vor Schmerzen krümmenden Menschen vor. Ihm wird mit der Grundhaltung begegnet, dass er halt Bauchschmerzen habe und übertreibe. So sind die halt. So, das bedeutet dramatischer, wehleidiger. Erst nach einiger Zeit wird der Familie genauer zugehört. Es zeigt sich, dass der Patient an einer Kriegsverletzung leidet und einen wandernden Metallsplitter im Körper trägt. Erst dann wird die Dringlichkeit der Situation erkannt und gehandelt. Oft sind Sprachbarrieren eine zusätzliche Hürde in der medizinischen Versorgung von Patienten mit geringen Deutschkenntnissen. Es gibt keine einheitlichen Regelungen und der Umgang mit Sprachbarrieren im Gesundheitssystem ist schlicht nicht vorgesehen. Häufig sind Patientinnen auch gezwungen, Termine ganz ohne Sprachmittlung wahrzunehmen. Manche Ärztinnen reagieren in diesen Situationen kreativ und versuchen mit Übersetzungs-Apps zu arbeiten. Manche finanzieren die Sprachmittlung aus eigener Tasche. Andere brechen die Behandlung ab. Wiederum andere beginnen die Behandlung ohne Sprachmittlung und ohne Abklärung. Diese Situation führt nicht nur zu medizinischen Komplikationen, sondern frustriert auch in erheblichem Maß das medizinische Personal. Damit verbunden sind Gedanken an mehr Arbeit und mehr Dokumentation sowie Frustration, wenn ÄrztInnen den eigenen kommunikativen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Sie erleben dann Hilflosigkeit, Wut und Aggression im Umgang mit PatientInnen mit Migrationshintergrund, so die Ergebnisse einer Studie mit HausärztInnen. Genau, so viel erstmal aus dem Text.
Ja. Danke für den Auszug. Genau, vielleicht könnt ihr kurz was dazu sagen, was genau den Anlass dazu gegeben hat, den Artikel zu schreiben.
Ich fange mal an. Genau, also eigentlich genau diese Frage, die ich auch am Anfang vorgelesen habe, quasi aus dem Teaser, dieses Hey, kannst du, könnt ihr Ärztinnen empfehlen? Wer kennt wen, eine Ärztin für dies, das, die irgendwie möglichst nicht rassistisch ist und auch noch eine gute Ärztin wäre schön. Und das ist einfach eine Frage, die wirklich, wirklich sehr regelmäßig gestellt wird, sei es in solchen Gruppen. Die ist für uns persönlich relevant, die ist für Leute relevant, die uns nahestehen. Und gleichzeitig werden auch immer wieder Vorfälle geteilt von Dingen, die passieren hinter diesen quasi geschlossenen Türen von irgendwelchen Arztpraxen und solchen Räumen. Und wenn solche Dinge oft geteilt werden, wenn diese Frage immer wieder kommt, dann zeigt es, dass es da strukturelle Probleme gibt. Und das wollten wir uns angucken.
Genau, wir wollten schauen, auf welche Ebenen auf jeden Fall diese ganzen Rassismen in der medizinischen Behandlung stattfinden. Und das fängt an in der Ausbildung, in der medizinischen Ausbildung, wo sich, wie wir auch gerade gehört haben, immer noch Stereotype und falsches und fehlendes Wissen auf, sozusagen festgesetzt hat, die immer noch auf veraltete Rassismustheorien irgendwie begründet ist, bis zu Sprachbarrieren, die ein großes Problem eigentlich überall darstellt, aber auch gerade in Leipzig, vielleicht Leipzig oder Sachsen spezifischer vielleicht noch sein könnte, weil in anderen Städten, größeren Städten kommt es häufiger vor, dass auch medizinisches Personal jetzt andere Sprachen ausspricht, zum Beispiel also über Englisch hinaus Arabisch, Türkisch, Farsi, und in Leipzig ist das durchaus seltener. Genau, und dafür gibt es einfach keine einheitliche Lösung. Und bis eigentlich bis zu den Institutionalisierung von Rassismus, die auch in sich zum Beispiel in Gesetzen widerspiegelt, ob es die Asylbewerberleistungsgesetz ist, die die medizinische Behandlung von Geflüchteten in den ersten 18 Monaten eigentlich total beschränkt, oder die Meldepflicht vom Sozialamt an die Ausländerbehörde, die stellen ja eigentlich Behandlungsscheine aus und es ist durchaus gesetzlich möglich, auch Behandlungsscheine für illegalisierte Personen auszustellen, aber dadurch, dass sie diese Meldepflicht haben, geht natürlich dann niemand hin, der eigentlich einen anonymen Behandlungsschein braucht. Genau, und eigentlich war noch ein Anlass noch, dass wir auf eine Studie aus den USA gestoßen sind, was vor einiger Zeit herausgekommen ist, die, glaube ich, so repräsentativ wie noch nie Rassismus in der medizinischen Behandlung deutlich gemacht hat, wo es auch nochmal diese Schnittstelle von gerade schwarze Frauen in den USA werden komplett eigentlich unterversorgt in der, genau, in ihrer medizinischen Behandlung.
Ihr habt ja, was jetzt auch schon angeklungen ist, so eine sehr große Bandbreite an rassistischen Erfahrungen auch aufgegriffen in dem Artikel. Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, wie ihr sozusagen dann von solchen Fällen erfahrt auch oder genau, wie ihr auf die gestoßen seid oder so.
Genau, also wir haben, Michelin hat ja schon gesagt, dass wir sehr viel auch in diesen BIPOC-Gruppen mitbekommen, dass eigentlich super viel passiert und auch krasse Sachen passieren, aber dass wir die auf jeden Fall in der Chronik zumindest nie gemeldet bekommen haben, haben wir zumindest irgendwie ein bisschen nachgeguckt und nichts gefunden und da haben wir so einen offenen Aufruf gestartet in den Gruppen, in denen wir auch selber so unterwegs sind. Und haben da Rückmeldungen bekommen von Betroffenen, aber auch von Seiten von Sprachmittlerinnen, die mitgegangen sind und das beobachtet haben. Genau, und auch von medizinischem Personal, die sich gemeldet haben. Und aber auch aus unserem persönlichen Umfeld. Genau, und außerdem haben wir noch gezielt, haben wir auch noch ein paar Interviewanfragen gestellt und da auch, das ist jetzt, wurde jetzt nicht in dem Teil des Textes vorgelesen, aber da ist noch ein Teil, ein Interview mit einer Mitarbeiterin von Kabel e.V., das ist die Clearingstelle für anonyme Behandlungsscheine in Leipzig und die uns nochmal deutlicher sozusagen beschrieben hat, wie das abläuft und warum es überhaupt notwendig ist, dass es diese Clearingstelle gibt.
Ja, und diesbezüglich auch hier nochmal der Hinweis, diese Leerstelle gilt es zu füllen in der Chronik. Insofern, falls ihr irgendwie mitbekommt, dass sowas passiert, dann meldet das gerne an chronik.re, sagt Bescheid, tragt das auch weiter, ist ein wichtiges Thema, so wie alle anderen auch, aber genau.
Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr das Thema vorgestellt habt. Wir machen jetzt einen Cut ohne elegante Überleitung zu Themenblock 3, der sich beschäftigt mit der extremen Rechten in und um Leipzig, also um so personelle und organisatorische Strukturen. Das macht Steven, der gerade auf die Bühne kommt. Genau. Auch Steven ist Teil von der Chronik LE-Redaktion und The Stage is yours. Erzähl uns, was du rausgefunden hast.
Danke. Genau, ich werde gar nicht nur einen ganz spezifischen Text vorstellen, weil das Kapitel tatsächlich sehr vielfältig ist, das extreme rechte Kapitel, sondern ich werde versuchen, so einen kleinen Überblick zu geben. Einen Überblick nicht nur über das, was in der Broschüre steht, sondern so ein bisschen vielleicht so ein paar ganz kurze Entwicklungen und Schlaglichter allgemein zur extremen Rechten. Da die Zeit ja kurz ist und wir uns ja alle an unsere vereinbarten Minuten halten wollen, ist es genau schlaglichtartig. Ich fange an in der Zeit, wo Chronik gegründet wurde, 2008. Damals war vor allen Dingen die NPD, die JN im Fokus und sozusagen dieses, was es da ringsherum noch gab, die freien Kräfte, freien Kameradschaften, also sozusagen sogenannten freien Kräfte, die waren im Fokus von Chronik, die finden sich auch sehr oft in der Dokumentation, den Ereignissen wieder. Diesem Milieu, was es da gab, sind auch so ganz, also zahlreiche schwere Gewalttaten zuzuordnen und sozusagen die waren die zentralen Akteure und Player sozusagen der extremen Rechten zu dem damaligen Zeitpunkt. Ein Beispiel für eine sehr präsente Person, die aber bis heute fortwirkt, ist Enrico Böhm, ehemaliger Stadtrat der NPD, der sehr oft schon vor Gericht stand, sehr oft mit sehr milden Strafen oder straffrei davongekommen ist. Jetzt vor kurzem saß er kurz in Untersuchungshaft, weil ihm eine Mittäterschaft oder Mitgliedschaft, weiß jetzt nicht, ob Mitgliedschaft das richtige Wort ist, nagelt mich nicht darauf fest, beim Schelm vorgeworfen wird. Er ist deswegen angeklagt. Der Schelm ist so ein antisemitischer Verlag, der so NS-Propaganda verbreitet. Genau, also Enrico Böhm war sozusagen zum klassischen Beispiel für so eine Person aus diesem eingangs geschilderten Milieu, der bis heute aktiv ist und sozusagen ein Beispiel dafür, dass es auch Kontinuitäten gibt, sozusagen von der Gründung von Chronik 2008 rum bis heute, von Personen, die uns immer wieder begleiten. Genau. In der Broschüre gibt es sozusagen mehrere Artikel, die sich mit diesen ganz klassischen Neonazis beschäftigen. Es gibt einen Artikel, der sich mit der JN in Wurzen beschäftigt und versucht, das so ein bisschen kritisch einzuordnen. Der sozusagen zielt auf diesen Begriff der Scheinriesen ab, also sind die tatsächlich sozusagen so relevant und so aktiv, wie sie versuchen selbst das darzustellen und sozusagen so ein schlagkräftiges Bild von sich zu zeichnen oder also, ne, was ist sozusagen der Schein und was ist Sein. Es gibt einen Artikel zu Rechtsrock in Staupitz, sozusagen einer Neonazi-Lokalität, die da in der Nähe von Torgau existiert. Genau, das sozusagen als zwei Beispiele von denen, die wir in der Broschüre auch behandeln, aus diesem ganz klassischen Milieu. Kleiner Sprung, 2013, also vor fast genau 10 Jahren, wurde die AfD gegründet. Die hat sich über die Zeit hinweg zu dem zentralen Akteur der extremen Rechten gewandelt. Wir würden sagen, dass die Geschichte der AfD eine Geschichte einer Radikalisierung ist. Erinnert sei da nochmal kurz an die Spaltung und den Weggang von Lucke 2015, die Spaltung und den Weggang von Petri 2017. Sowie die Spaltung und den Weggang von Meuthen 2022, sozusagen fortlaufende Geschichte. Und ich persönlich würde die AfD in ihrer Gesamtheit der extremen Rechten zuschlagen und das aufgrund von so dem Personal, den Positionen, die da vertreten werden und auch der Entwicklung, die die AfD genommen hat in ihrer 10-jährigen Entwicklung. In der Broschüre haben wir auch überlegt, wie wir das eigentlich abbilden können, die AfD, weil dazu wurde ja schon relativ viel geschrieben, wir haben dazu auch schon viel geschrieben. Es gibt zum Beispiel da liegt auch noch ein paar Exemplare, 2020 eine Broschüre, die wir geschrieben haben zu vor allen Dingen der kommunalen Politik und dem kommunalen Wirken der AfD. Wir haben aber gesagt, es gibt ja immer auch neue Entwicklungen, spannende, in Anführungsstrichen, Persönlichkeiten, die es sich nochmal lohnt anzugucken. Deswegen haben wir so einen Schlaglichter aus der Blauzone, haben wir das genannt, Artikel gemacht, genau, die sozusagen diese Sachen umfassen. Da geht es um die Kommunalwahl bzw. die Kommunalwahlen in den letzten Jahren und wie die AfD bzw. die extreme Rechte dort abgeschnitten hat. Da geht es um den Abgeordnetenschwund bei der AfD und um noch so ganz konkrete Personen wie Roland Ulbrich, Jörg Dornau und Siegbert Dröse, Abgeordnete der AfD hier aus der Region, die nochmal eine spezifische Rolle auch in der Partei und in der Öffentlichkeit einnehmen. Dann ein Jahr weiter, ne, wir waren ja gerade bei 2013, Gründung der AfD, die ja bis heute fortwirkt, ein zentraler Akteur ist. Ein Jahr weiter, 2014, 2015 gab es zahlreiche rassistische Mobilisierung, auch hier in der Region. Faktisch war das ja flächendeckend in Sachsen. Zweistellige Zahlen teilweise pro Woche im Herbst 2015. Teilweise sind diese rassistischen Mobilisierungen ja auch in rechtsterroristische Strukturen gemündet. Auch heute gibt es wieder rassistische Mobilisierung, sozusagen so ein bisschen so ein Rückgriff, weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Genau, es gibt heute erneut Proteste, es gibt heute erneut Mobilisierungen, zwei Beispiele vielleicht dafür. Parallel zu unserer Veranstaltung jetzt findet in Lausick eine Kundgebung, Demonstration statt, die ich von dem Aufruf her als rassistisch einordnen würde. Da geht es sozusagen um die Unterbringung von Geflüchteten vor Ort dort. Genau, da wird sozusagen auch dagegen mobilisiert. Und ein anderes Beispiel ist Mokrena, ebenfalls in Nordsachsen, wo sich verschiedene Lokalpolitikerinnen, unter anderem auch die Person, die dort für die Linke vor Ort aktiv ist, unter fadenscheinigen Gesichtspunkten gegen die Unterbringung von Geflüchteten dort vor Ort wären, also die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten hauptsächlich in diesem Fall. 2015 hat Legida hier in der Stadt begonnen als Ableger von Pegida aus Dresden, hat sich ja dann auch hier etabliert und damals ist ja sozusagen dieses um den Ring laufen losgegangen, was sich ja bis heute fortsetzt mit so einer längeren Unterbrechung, aber da genau wurde das ja so ein bisschen etabliert. Am ersten Jahrestag von Legida, also am 11.01.2016, vor mittlerweile 7 Jahren, gab es den Angriff auf Konnewitz, dieser juristischen Aufarbeitung, beziehungsweise vielleicht muss man genauer sagen, der juristischen Nichtaufarbeitung. Da gibt es auch nochmal einen Artikel in der Broschüre, da haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder drüber berichtet. Nichtaufarbeitung meint, dass die Täter für minimale Geständnisse eine sehr geringe Strafe bekommen und eine richtige Aufarbeitung tatsächlich auch der Hintergründe, der Planung und der Strukturen, die dahinter stehen, natürlich anders aussieht, als was sozusagen jetzt vor Gericht passiert, beziehungsweise passiert ist. 7 Jahre nach dem Angriff sind immer noch nicht alle der Täter, Täterinnen verurteilt. Es stehen noch so ein paar Verhandlungen aus in erster Instanz. Es gibt noch ein paar, wo es sozusagen weitere Verhandlungen geben wird. Die erste Instanz ist davon auszugehen, dass das in diesem Jahr beendet wird. Genau. Aber Näheres könnt ihr nochmal in der Broschüre ja auch nachlesen. Und jetzt sozusagen nochmal ein kleiner Sprung, 2020 fortfolgend. Das habt ihr sicherlich alle noch präsent, gab es die Corona-Proteste, beziehungsweise später Energieproteste oder wie auch immer man sie ganz genau einordnen möchte. Da hat sich in den letzten knapp drei Jahren, so eine heterogene Protestszene herausgebildet. Neben dem Misstrauen gegenüber so Wissenschaft, Politik und Medien waren da vor allen Dingen auch Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus von Anfang an so ein zentraler Bestandteil, der sich gar nicht wegdenken lässt. Also ohne den hätten die Demonstrationen ja so nicht funktioniert. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich der thematische Fokus natürlich nochmal ein bisschen verändert. Vor allen Dingen so Russland- und Putin-Freundlichkeit, nenne ich das jetzt mal, waren da sozusagen jetzt oder sind jetzt dominierendere Motive. Das war sozusagen vorher natürlich nicht so der Fall. Corona ist dadurch so ein Stückchen in den Hintergrund gerückt. Grundlegend ist aber dieses Milieu, aus dem sich der Protest speist, also sowohl bei diesen Corona-Protesten, bei diesen Energieprotesten oder jetzt bei diesen ominösen, wie auch immer man die ganz genau beschreiben soll, Protesten, das Milieu ist ja gleich geblieben, sozusagen nur die Themen haben sich aufgrund der weltpolitischen Lage so ein bisschen verändert. Genau, das waren jetzt sozusagen so ein paar Schlaglichter, die so mit der Gründung von Kronik 2008 angefangen haben und glaube ich so ein bisschen, ich habe versucht so diese ganz groben Entwicklungen innerhalb der extremen Rechten zu skizzieren. Aus meiner Sicht, oder was ich damit versucht habe, ist so ein bisschen zu zeigen, dass die extreme Rechte relativ groß und relativ vielschichtig ist. Im Vergleich auch, was sich in unserer Chronik findet, am Anfang 2008, wo es sozusagen einen sehr klaren Fokus gibt oder gab, ist heute sozusagen dieses Milieu und diese Strukturen viel ausdifferenzierter und glaube auch viel wirkmächtiger und haben ja vor allen Dingen mit der AfD eine viel, viel stärkere Vertretung, als es zum Beispiel die NPD jemals erreicht hätte. Genau, und vielleicht noch ein letzter Satz. In der Broschüre haben wir auch versucht, nochmal so einen Blick in verschiedene Orte zu werfen, weil wir es auch wichtig finden, nochmal so lokale Analysen zu haben. Genau, und sozusagen nicht nur auf so einer Metaebene drauf zu gucken. Und deswegen gibt es auch Texte, die sich mit Grimma beschäftigen, mit Wurzen hatte ich ja schon gesagt, mit Staupitz bei Torgau auch. Und auch noch ein Text, der sich mit der Entwicklung von Groß- und Kleinschaurer beschäftigt. Da gab es ja in den vergangenen Broschüren auch schon Infos dazu.
Ja, danke dafür und auch für die Einhaltung der Zeit. Wir haben aber trotzdem noch Fragen. Genau, das Schöne an so einer Chronik ist ja, dass man neben diesen ganzen Prozessen, die du jetzt so inhaltlich auch nachgezeichnet hast, auch so einzelne Ereignisse nachschauen kann. Und du hattest ja so bei 2008 mit den freien Kameradschaften und dem freien Netz und so angefangen. Und ich kann mich daran erinnern, dass es damals schon genau so krasse Gewalttaten auch gab. Wie würdest du denn sagen, ist das Gefahren oder das Gewaltpotenzial und die Gefahrenlage heute im Vergleich zu früher?
Naja, die Gewalt- und Gefahrenlage ist eine andere, dennoch ist es gefährlich. Und da glaube ich, muss man nochmal gucken, aus welcher Position ich spreche und um wen es sozusagen geht. Das hatten wir ja gerade schon auch bei den vorherigen Vorstellungen. rassifizierte Personen, Personen, die von Rassismus betroffen sind, sind ganz anders von rechten Strukturen, von Neonazismus, von Rassismus betroffen. Ne? Deswegen kann ich sozusagen aus dieser Position natürlich nichts sagen. Genau, und diese, ich glaube sozusagen, diese Gewalt oder sozusagen diese, das, hier rum, andersrum. Genau, es hat sich geändert. Dennoch gibt es ein großes Gefährdungspotenzial. Das sehen wir sozusagen bundesweit, wenn wir gucken auf rechtsterroristische Strukturen, auf zum Beispiel diese Reichsbürgerszene, wo es ja auch in den vergangenen Jahren viele Razzien gab, wo es auch Verletzte und Tote gab, bei zum Beispiel dem Versuch der Entwaffnung von Reichsbürgern, Reichsbürgerinnen. Es ist sozusagen insgesamt eine gefährliche Szene und nur weil es jetzt die NPD nicht mehr in dem Sinne und in dem Maße gibt, wie es die vielleicht noch bis 2014 gab, weil es vielleicht diese ganz organisierten Neonazi-Strukturen, Kameradschaften, die auch öffentlich aufgetreten sind, Demonstrationen angemeldet haben, sozusagen sichtbar nach außen getreten sind, heute nicht mehr so gibt oder anders gibt, ist sozusagen, gibt es natürlich trotzdem rechte Gewalt, gibt es trotzdem Rassismus und gibt es trotzdem eine Gefährdungslage. Und auch in der Chronik sieht man das bei uns, es gibt immer wieder krasse rechte Gewalttaten, die wir dokumentieren und da lässt sich jetzt gar nicht ausmachen, dass es das in einem Jahr irgendwie nicht gäbe, sondern das gibt es durch die Bank weg, das gibt es auch in Leipzig immer wieder und mit der Chronik wollen wir auch so ein bisschen zeigen, dass Leipzig keineswegs so ein glückseliger Ort in diesem Sinne ist, sondern dass genau solche Vorfälle auch hier passieren.
Eine andere Nachfrage, die wir hätten, ist, was du oder ihr sagen würdet, welche Rolle der digitale Raum mittlerweile spielt, ob sich das irgendwie auch so ein bisschen abzeichnet?
Ja, voll, also eine viel größere, also am Anfang der Chronik 2008 haben wir keine Vorfälle dokumentiert, die irgendwas in diesem Internet waren. Das ist natürlich heutzutage ganz anders. Wir versuchen schon so ein bisschen Sachen mitzubekommen und die auch mit aufzunehmen in die Chronik, sei es jetzt, keine Ahnung, rassistische Posts, irgendwelche Beiträge in irgendwelchen Gruppen, Veröffentlichungen und so weiter und so fort. Das gelingt uns so mäßig, würde ich sagen. Da sind wir auch mal so ein bisschen auf Zuarbeit angewiesen. Also wenn ihr sowas mitbekommt, dann schickt uns das gerne. Und ich glaube, ein gutes Beispiel, was ich auch in der Broschüre finde, was ich auch gerade schon erwähnt hatte, ist Jörg Dornau, der AfD-Abgeordnete, der aus dem Landkreis Leipzig kommt und im Landtag, Bundestag, jetzt bin ich kurz aufgeschmissen, in einem dieser Parlamente sitzt. Der ist sozusagen auch so krass unterwegs, also der postet in einem hohen Takt in ganz vielen verschiedenen sozialen Medien und er haut richtig krassen Scheiß raus. Und ich glaube, das lohnt sich sozusagen, das mal anzugucken. Sowas versuchen wir schon auch mit aufzunehmen in einigen Fällen. Genau, allerdings können wir das nicht systematisch beobachten. Genau, aber insgesamt gibt es auf jeden Fall einen Anstieg dessen, ist ja klar. Und es gewinnt sozusagen an Relevanz, weil das ja auch ein total relevanter Lebensraum für Leute geworden ist. Die halten sich dort stundenlang am Tag teilweise auf im Netz. Ich auch, aber genau.
Okay, vielen Dank dir.
Genau, und wie Steven das gerade schon angesprochen hat, eine sehr wichtige Sache, die das rechte Feld, sage ich mal, in den letzten Jahren verändert hat, waren die Corona-LeugnerInnen-Proteste, die zum einen rechte Inhalte nochmal mehrheitsfähiger gemacht haben und aber auch ermöglicht haben, dass irgendwie nochmal Schulterschlüsse und Bündnisse stattfinden. Insbesondere auch auf inhaltlicher Ebene, wobei man natürlich sagen muss, dass rechte Ideologie immer nur dort andocken kann, wo es irgendwie schon Ressentiments und Überschneidungen dazu gibt. Und diesbezüglich geht es in dem Kapitel spricht für das Kapitel Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Islamismus jetzt Flo mit uns. Er ist der Pressereferent von FAHN und zwar der Fachstelle Radikalisierungsschutz und Prävention im Naturschutz. Genau. Und er spricht über seinen Beitrag zur Verschränkung von Esoterik und Verschwörungserzählungen bei den Corona-LeugnerInnen-Protesten. Hi Flo.
Hallo.
Ja, genau. Vielleicht kannst du ganz zu Anfang erstmal den Applaus entgegennehmen. Genau, vielleicht kannst du mal den Titel deines Beitrags einordnen und zwar Tanzen und Tantra in der Corona-Diktatur.
Genau, vielleicht eine Korrektur am Anfang. FAHN ist das Akronym für Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz.
Ja.
Klingt sperrig, hat was mit Fördergründen zu tun, dass es so heißt. Beschäftigt sich mit Natur- und Umweltschutz und rechten Akteuren. Gut, aber zur Frage. Also der Artikel handelt oder nimmt als Aufhänger einen der Protagonisten oder einen der ersten Organisatoren der der Corona-Proteste, nämlich Carsten Wolf, so ein bisschen als Aufhänger. Und vor der Pandemie war Carsten Wolf bekannt, zumindest im Leipziger Westen, als Kerzenmacher, als Esoteriker, der Tantra-Massagen angeboten hat, aber auch als eine Person, die man auf antirassistischen Veranstaltungen getroffen hat, der in einer Solawi aktiv war und zum Beispiel Vorsitz oder Vorstand vom Leipziger Bauspielplatz war. Dann hat er die ersten Tanzdemos im Küchenholz angemeldet oder im Volkspark Kleinschocher. Das waren somit die ersten Veranstaltungen der Corona-Proteste. Und aber letzten Jahres, am 3. Oktober zum Beispiel, war er auch auf der Straße und stand dann zusammen mit knallharten Neonazis auf der Straße und hat dort die Technik gestellt mit seinem Lastenrad. Und diese Entwicklung oder dieser Wandel mag vielleicht verwunderlich sein, ist es aber weniger, wenn man sich so den Zusammenhang von Esoterik und Verschwörungserzählung anguckt.
Was wir jetzt gerne kurz zusammen mit dir machen würden. genau, vielleicht kannst du es einfach nochmal auch auf dieser so ein bisschen so theoretischeren Ebene kurz erklären, inwiefern das denn überhaupt so zusammenpasst, Esoterik und Verschwörungserzählung, Ideologien, genau.
Genau, ganz knapp ist, also es gibt gute Bücher von Pia Lamberti und Katharina Nukun und von Matthias Püllmann dazu, Rechte Esoterik, wo das viel ausführlicher drin steht, aber also so ganz knapp kann man sagen, dass die Überschneidung sind, dass so beide bieten in so einer unübersichtlichen modernen Welt, können die irgendwie Halt bieten und Orientierung, können das eigene Selbst aufwerten, weil man ja über ein geheimes Wissen verfügt, was andere nicht haben. Aber sie eignen sich natürlich auch total vortrefflich dafür, einfach Geld zu machen. Und beide haben so gemein so ein Schwarz-Weiß-Denken oder ein Gut- und Böse-Denken. Also die Welt wird klar eingeteilt in Schwarz und Weiß. Und sozusagen die Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen, aber auch EsoterikerInnen lehnen Wissenschaft ab, Politik, staatliche Institutionen. Genau, das sind so die, würde ich mal sagen, ganz kurz und knapp, was sie so vereint. Vielleicht, was sie trennt, ist vielleicht auch nochmals ganz interessant. Also Esoterik geht ja davon aus, es gibt irgendwie übersinnliche Mächte oder höhere Mächte, die kann ich durch individuelle Praktiken, durch, ja weiß ich nicht, Bewusstseinsdinge, die ich irgendwie tue, zu meinem Gunsten nutzen. Und Verschwörungserzählungen oder gehen ja davon aus, es gibt wirklich hier weltliche Akteure, die beinahe übermenschliche Kräfte haben und die irgendeinen geheimen und meist bösen Plan verfolgen.
Mhm. so war das nicht gemeint. Nee, genau, also es geht in dem Beitrag ja auch viel um so Anthroposophie und um genau noch andere Sachen. Wenn wir uns das angucken, dann ist ja auch so Rudolf Steiner und so weiter schon eine recht deutsche Geschichte, würde ich sagen. Und die Corona-LeugnerInnen-Proteste sind aber ein globales Phänomen gewesen. Hat diese Verschränkung von so Esoterik und Verschwörungserzählungen, ist das was spezifisch Deutsches? Also kommt es nur in Deutschland vor oder hat es in anderen Ländern oder bei anderen Protesten auch eine Rolle gespielt?
Da bin ich überfragt, weil ich habe mich mit Protesten in anderen Ländern nicht beschäftigt. Ich würde jetzt nicht auf Anthroposophie und Rudolf Steiner eingehen, weil das sprengt den Rahmen hier, da können wir irgendwie eine Stunde zu erzählen. Aber darf ich nochmal einen Exkurs kurz machen? Also, was ganz spannend ist, diese Querdenker, das ist ja nichts Neues. Also Andreas Speit spricht von der dritten Lebensreform und wenn wir uns die erste Lebensreform angucken, ist so nennt man eine Sammlung von Reformbewegungen in Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts und da haben wir sowas wie Nacktbader, Rohköstler oder diese Naturkost, also die Reformläden sind entstanden. Wir haben Naturheilkunde und so Landkommunen und sowas. Und das klingt erstmal alternativ oder vielleicht emanzipatorisch, aber wenn wir da ein bisschen genauer reingucken, zum Beispiel bei dieser FKK-Bewegung von Richard Ungewitter ist ein wichtiger Protagonist, dann ging es dem nicht darum, irgendwie überholte Moralvorstellungen der wilhelminischen Zeit über Bord zu werfen oder besonders hedonistisch zu sein, sondern seine Vorstellung war wirklich, Mann und Frau sollen sich nackt gegenübertreten und dann können sie nämlich sehen, ob der andere Mensch irgendwelche körperlichen Defekte hat. Und wenn er das nicht hat, sondern idealtypisch aussieht, dann sollen sie sich quasi Kinder kriegen zusammen und somit kann man dem angeblichen Niedergang des deutschen Volkes eben Einhalt gebieten und so wird das deutsche Volk wieder zu so einer Art Nacktzucht zu alter Blüte kommen. Also es hat überhaupt nichts mit irgendwelchen emanzipatorischen Ideen zu tun. Und auch Impfen war damals schon, Impfkritik gab es damals schon auch, dass eben indem geimpft wird, wird eben verhindert, dass durch so eine natürliche Selektion die schwächeren Teile der Gesellschaft aussterben und das bringt eben die Degeneration des deutschen Volks voran. Und das verknüpft auch damals schon mit antisemitischen Erzählungen, dass nämlich jüdische Ärzte gezielt impfen würden in Deutschland, um eben das deutsche Volk zu schwächen. Und das ist heutzutage eigentlich nichts anderes.
Danke für den anderen Exkurs, als was wir gefragt haben. Also es hat sich gelohnt. Ja, genau. Und auch danke insgesamt, dass du das vorgestellt hast uns heute Abend.
Genau, jetzt kommen wir, weil wir gerade über so Überschneidungen und Verschränkungen und so weiter gesprochen haben, zu einem anderen Thema, was viele Leute gar nicht mit rechter Ideologie unbedingt in Verbindung bringen, was aber durchaus als Brückenideologie zwischen nur Konservativen und der extremen Rechten funktionieren kann. Und zwar das Thema Antifeminismus. Und da kommen schon unsere beiden Gäste. Und zwar... Ja. Anne und Caro, die für eine feministische Recherche-Crew da sind und uns so ein bisschen was zu ihrem Beitrag erzählen, der sich mit Support Pro-Choice-Aktivismus auseinandergesetzt hat und der feministischen Intervention gegen den Fachtag des Bundesverband Lebensrecht. Hi. Genau, wir können ja direkt starten.
Lass uns starten, wir achten auf unsere Redeanteile.
Sehr gut. Aber ihr dürft ein bisschen länger.
Und vielleicht vorab kurz zur Info, die eure Broschüre gibt es ja auch, ne? Dort auf dem Tisch, die könnt ihr auch mitnehmen.
Genau, und das ist eine perfekte Überleitung schon wieder.
Sehr gerne.
Ja, danke. euer Text in den Leipziger Zuständen basiert ja genau auf dem Zine, was ihr veröffentlicht habt. Was war der Anlass dafür? Vielleicht könnt ihr es nochmal konkret zusammenfassen.
Genau, also wir treten ja in den, also wir haben einen Gastbeitrag jetzt praktisch in den Zuständen und treten da als feministische Recherchegruppe auf. Wir sind also eine Gruppe, die die Fachtagung des Bundesverbandes Lebensrecht begleitet hat, die genau im April hier stattgefunden hat. Da gab es ja auch Proteste, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Und der Bundesverband Lebensrecht ist ein christlich-fundamentalistischer Verein, der gegründet wurde, ich glaube 2001, und das Ziel hat die Abschaffung von Abtreibung, die konsequente, genau, dass das überhaupt nicht mehr möglich ist. Und wir haben uns gefunden, so als Gruppe und auch die Causa, weil wir auf Twitter unterwegs waren und da gab es so einen Account, so einen Watch-Account, der so komische rechte, verschwörerische Veranstaltungen und Personen in christlicher Kirche und Umkreis in Deutschland so anschaut, veröffentlicht. Und die haben so einen Ausschnitt gepostet von so einer Fundi-Zeitschrift, wo eben darauf hingewiesen wurde, da ist ein Fachtag. Und das fanden wir natürlich aufregend und das fanden wir shady. Und genau, dann kam auch die Info, dass die sogenannte Woche für das Leben auch noch in Leipzig stattfinden wird. Und diese Fachtagung war dann sozusagen darin eingebettet. Und genau, die Woche für das Leben, falls ihr davon noch nichts gehört habt, ist so eine ökumenische Woche, also praktisch von katholischer und von evangelischer Kirche organisiert. Seit 1991, für die, die vielleicht ein bisschen jünger sind oder das auch nicht wissen, genau, mit sozusagen der Wiedervereinigung hat sich ja auch das, genau, die Regeln für Abtreibung oder die Gesetzeslage geändert und damals ist sozusagen die Kirche auch da auch organisiert reingegangen und hat mit der Woche für das Leben da auch Inhalte setzen wollen, das heißt, die haben sich 91 gegründet und hatten Thema Schutz des Lebens, Schutz des ungeborenen Lebens. Und das ist dann später geändert worden in Schutz des Lebens, also Schutzwürdigkeit, Schutzbedürftigkeit, die gute christliche Kirche. Genau, das war jetzt ein kurzer Exkurs, also Woche für das Leben, das ist der Background. Und wir sind dann da dran geblieben, weil wir natürlich als Feministinnen da empört waren und auch was dazu zu sagen haben. Und zwar relativ schnell klar, dass auch so diese Verstrickung von Lebensschutzbewegungen echt viel Zeit und Recherche brauchen. Das war gar nicht easy. Und wir haben dann so eine richtig klassische Map mit einem fancy Online-Tool angelegt, um erstmal überhaupt zu verstehen, so welche Orga tut da eigentlich was und wer sitzt für wen so im Vorstand. Es ist alles ziemlich schick und bunt gemacht und nicht so gut durchschaubar. Dann haben wir gemerkt, okay, wir haben ja aber eigentlich auch noch einen feministischen Standpunkt, haben so Texte dazu geschrieben, weil wir haben ja auch was zu sagen. Und das Ganze ist dann praktisch in Form von diesem Zine auch erschienen. Fällt dir noch was ein? Okay. Genau, und in dem Zine gibt es aber auch noch so Exkurse zum Thema zum Beispiel Verschwörungsideologien und Lebensschutz oder auch zum Thema Vereinnahmung von behindertenpolitischen Kämpfen durch die Lebensschutzbewegung. Darüber sprechen wir heute nicht, aber das kann man nachlesen.
Du hast es ja jetzt gerade schon angedeutet, dass es auf jeden Fall ja eine sehr komplexe Szene ist oder genau, viele Namen, viele Organisationen immer wieder auftauchen und ihr das irgendwie so ein bisschen auseinandergenommen habt und sehr gut irgendwie dargestellt habt. Aber wie ist die Recherche abgelaufen? Also genau, wie habt ihr das angestellt, das alles rauszufinden?
Na, das war ja noch die Zeit von Online-Plena damals. Also wir haben recht viel Zeit einfach im Internet verbracht. Und wer schon länger so in Sachsen lebt, der die weiß so um die sächsischen Zustände. Also es ist ja irgendwie, ihr wisst es alle, es gibt diesen Schweigemarsch in Annaberg-Buchholz jedes Jahr. Es gibt eine unglaublich schlechte medizinische Versorgung, vor allen Dingen in ländlichen Gegenden, für alle Personen, die irgendwie gynäkologische Schwangerschaftsbetreuung oder auch einen Abbruch brauchen. Und wir wissen das auch. Und natürlich können wir auch so ein bisschen, gab es so das Fundament von, wir wissen, Pro-Choice arbeitet dazu, wir wissen, es gab richtig gute Artikel von Jenny Stange, von Jessica Ramczyk dazu. Das heißt, wir wussten so ein bisschen, wo wir ansetzen. Und genau, dann Interesse und Notwendigkeit. Und dann hat uns auch so ein bisschen interessiert, oder ist es auffällig gewesen, wie nervös die Kirche war. Also wir haben dann halt so versucht, über unschuldige E-Mails oder auch mal über befreundete Journos so Anfragen zu stellen. Und darauf wollten die alle gar nicht antworten und die haben auch so Presseanfragen nicht beantwortet. Es war super lange, gar kein richtiges Programm draußen. Wir wussten nur, es gibt so einen Eröffnungsgottesdienst, aber keine näheren Infos. Und das ist ja schon mal so ein bisschen, also ist halt komisch. Genau, und dann war auch noch zusätzlich lange unklar, also man kann ja irgendwie von der Woche für das Leben halten, was man möchte. Wir haben da natürlich eine Religionskritik und finden das beschissen, aber es ist ja auch irgendwie so eine Öffentlichkeit, die das gut findet. So. Genau, und dann war auch lange unklar, was eigentlich dieser Bundesverband Lebensrecht dort überhaupt tun wird. Ne? Also wie groß wird diese Fachtagung? Dann haben wir erst gedacht, oh, die werden ja bestimmt zur Novellierung des Abtreibungsparagrafen irgendwie was dazu machen. Dann war es aber doch der Transhumanismus. Genau, es gab also so recht viel dynamische Informationen in recht kurzer Zeit davor. Genau, und dann dachten wir, ja okay, offensichtlich ist es ja irgendwie eine große Szene, es ist irgendwie auch miteinander verknüpft, es gibt super viel Öffentlichkeitsarbeit für die, man kann da auch irgendwelche komischen Informationen und irgendwelche Merchandise mit irgendwelchen Babys drauf im Internet bestellen, irgendwer muss es ja finanzieren und dann haben wir gedacht, naja, ist doch klar, AfD, CDU, werden wir schon irgendwie rausfinden. War aber doch nicht so einfach, also es gibt natürlich Einzelpersonen, die natürlich irgendwie auf Facebook Zeug posten und wo es dann auch so ein bisschen klar war, aber viele Sachen sind heute auch immer noch unklar. Plus, dass das Ganze auch einen ziemlich professionalisierten Anspruch hatte. Also es ist nicht irgendwie so, ich weiß nicht, verwerflich, dreckig oder so, wie es irgendwie für uns, die dazu ja eine andere Position haben, erscheint, sondern es ist schon alles sehr professionalisiert, glossy, diese, genau, und ja.
Was uns auch direkt ans Auge gefallen ist, so auf der Internetseite von der Woche für das Leben, also es war so ein großer Button, dass Sie jetzt auch Mitglied der nationalen Demenzstrategie sind, die ja verankert sind beim Bundesministerium für Frauen, Familie, Senioren. Aber da konnte man nicht wirklich irgendwie zurückverfolgen, ob die dann indirekt auch durch die Förderung von denen profitiert haben. Es war halt aber einfach nur auf dieser Internetseite, okay, dieses Motto Demenz, plus dann mit diesem Bezug zur nationalen Demenzstrategie, dass es dadurch dann nochmal seriöser wirkte. Es gab dann ja auch einen offenen Brief, der geschrieben wurde und so im Zuge von diesem Gottesdienst danach dann ja auch noch so Begegnungsinseln auf dem Nikolai-Innenhof, wo sich dann manche Verbände auch zurückgemeldet hatten, ach, wir wussten ja gar nicht, mit wem die eigentlich verwandelt sind. Also das war da auch so ein bisschen auffällig, dass das auch extra manchmal so ein bisschen zurückgehalten wurde, welche Vereine da eigentlich noch Teil von dieser Woche sind. Obwohl man natürlich eigentlich einfach nur mal ins Internet schauen müsste und so die vergangenen Themen geben ja schon auch Anschluss, ja, Aufschluss darüber, was die eigentlich so machen.
Eure allgemeine Religionskritik ist ja gerade schon kurz angeklungen, aber vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erläutern. Was seht ihr da generell für Überschneidungen, aber vielleicht auch für Unterschiede oder so zwischen sozusagen Christentum und Lebensschutz, was da jetzt im Fokus stand?
Na, wie du ja eben gesagt hast, ist ja quasi die ersten Themen, also jetzt auch vor allem bei der Woche für das Leben, der Schutz des ungeborenen Lebens, was dann ja so umgemünzt wurde zu dem allgemeinen Schutz des Lebens, wo so die eindeutigen Überschneidungen in der christlichen Moral natürlich erstmal darin sind, dass sie ja für sich beanspruchen, die Frage beantworten zu können, wann beginnt das Leben? Wird ganz klar eigentlich so durch die Bank von allen sogenannten LebensschützerInnen gesagt, weil seit, wenn die Eizelle halt befruchtet wird, besteht das Leben, dann jedes Leben muss auch, das auf die Art und Weise entstanden ist, ja auch geboren werden. Und dann so die Würde und der Schutz während des Lebens, also vor allem die Instrumentalisierung von behindertenpolitischen Kämpfen, aber auch so ein bisschen so diese ganze Spalte Fürsorge, Alter, wird von denen auch sehr gerne benutzt und was jetzt ja auch mit dem neuen Koalitionsvertrag ein neues Thema ist, selbstbestimmt sterben, wird natürlich da auch ganz klar abgelehnt, dann auch wieder mit einer Argumentation von der christlichen Moral, aber was da auch noch sehr auffällig ist, so mit dem Hinzuziehen von so stark pseudowissenschaftlichen Ansätzen. Also könnte man schon sagen, dass sie sich in Richtung Verschwörungsideologien bewegen, aber jetzt nicht unbedingt so diesen klassischen wissenschaftsfeindlichen Ansatz fahren, sondern eher sagen, okay, wir vermischen so ein bisschen die Wahrheit mit ganz vielen unwahren Fakten und versuchen so Leute zu catchen. Also wenn man sich die Seite Ärzte für das Leben anschaut, ist es halt wirklich schon der Wahnsinn, wie detailliert das alles beschrieben wird. Ich habe das irgendwie auch mal abgeglichen und ab so einem gewissen Punkt kippt es dann aber und bedient sich halt Fakten, die so medizinisch halt nicht stimmen. Und was dazu noch auffällt, also so Stichpunkt christliche Moral, aber auch generell eine sehr konservative Einstellung, ist, dass beim sogenannten Lebensschutz eigentlich auch immer so eine christliche Sexualmoral mitschwingt, die da irgendwie ja, immer in den ganzen Texten mit drin ist, in den Reden mit drin ist, dann ganz viel wie natürliche Zweigeschlechtlichkeit, Queerfeindlichkeit und das ganze, also dieses ganze Spektrum weitet sich eigentlich auch noch so aus, dass manche Vereine auch ganz klar rechtsoffen sind oder halt von Grund auf einfach schon rechts eingestellt sind. Und das konnte man dieses Jahr bei dem Marsch für das Leben, was ja sozusagen immer so die Krönung ist nach der Woche für das Leben, ganz gut beobachten, wie quasi so dieses Obermotto oder so dieses Oberziel Lebensschutz, ungeborenes Leben schützen, halt in so einem Sammelbecken unglaublich viele Ideologien miteinander vereint und dass diese Leute da quasi Schulter an Schulter zusammen demonstrieren können. Das ist quasi, da wurde eine US-Amerikanerin eingeladen, die dann eine Rede gehalten hat, dass sie irgendwie ein Feminist, Atheist, Anti-Abortionist ist und dass Beatrix von Storch rumgesprungen, die junge Freiheit. Da waren Leute mit Hosen, wo Babykaus drauf stand, da waren Leute mit Israel-Flaggen. Also es war schon so der Wahnsinn, was da sich alles versammelt hat.
Weil ihr so viel herausgefunden habt, vielleicht Zur letzten Frage, wenn ihr noch weitere interessante Facts habt, dann könnt ihr die uns gerne verraten und natürlich auch eure Schlussfolgerungen aus dem ganzen Prozess.
Naja, ich glaube, der Fachtag an sich, die Fachtagung war dann gar nicht so gut besucht zum Glück. Also es gab davon einen Stream, den haben wir uns natürlich danach noch angeguckt. War natürlich super, dass man den feministischen Prozess von draußen gehört hat. Es war uns ja auch ein Anliegen, dass wir in dem Artikel auch nochmal hervorheben, was gab es eigentlich an verschiedenem Aktivismus. Also es gab ja einmal diese große Demo, es gab aber auch im Vorfeld einen offenen Brief, der geschrieben wurde. Es gab das Zine und es haben sich tatsächlich auch ein paar Frauen vor die Kirche gestellt, weil wir haben ja über Religionskritik jetzt haben wir kurz angesprochen, aber wir waren schon so ein bisschen überrascht, dass so eine radikale Linke in Leipzig irgendwie dazu gar nichts richtig zu sagen hatte. Genau, kann ja auf verschiedene Art und Weise passieren. Anyway, es waren ein paar Frauen da, die da auch ein bisschen Stunk gemacht haben. Das war total super und die hatten auch gleich so einen fancy Manager, der dann ankam und irgendwie diskutieren wollte. Genau, zurück. Also Fachtag war, glaube ich, für die gar nicht so erfolgreich. Kann man online alles nachgucken, wenn einen das nochmal interessiert. Hat sie vielleicht aber auch gar nicht so gekümmert, dass der Protest war. Ich weiß es nicht, gab keine Rückmeldung. Für uns war es so ein bisschen die Schlussfolgerung, also wir finden das total erfolgreich, was da so an feministischer Gegenwehr passiert ist und finden das total notwendig, weil ja in diesem ganzen, weil es ja sozusagen immer auf so einen komischen Kulturkampf auch hinsteuert, ne? Also in Verschwörungsideologie ist halt irgendwie Handlungsaufforderung. Es gibt einen Artikel über einen Professor, der auch tatsächlich einen Kulturkampf eben ausruft, könnt ihr auch nochmal nachlesen und wir brauchen dringend weiterhin Gegenwehr.
Genau, und zu dem Fachtag nochmal, zu den Inhalten. Was ich krass fand, was zu beobachten war, erstmal klar auch immer wieder dieser Handlungsaufruf, so ihr müsst jetzt aktiv werden, dann aber auch wieder so diese verschwörungsideologischen Elemente, wir sind so eine kleine erwachte Minderheit, die was verstanden hat, die halt so in die Welt missionieren muss, um Leute zu überzeugen. Das wurde dann teilweise ja immer so ein bisschen verschwurbelt und so durch die Blume gesagt, aber manchmal wurde es wirklich auch klar ausgesprochen, also so dieses, wir müssen die Pharmaunternehmen bekämpfen, unsere Gegner können nicht überzeugt werden, sie müssen besiegt werden, der Staat macht sich ungläubig und dagegen muss was getan werden, also es hat auf jeden Fall schon stark demokratiefeindliche Elemente, die da mitschwingen. Wo man vielleicht auch so ein bisschen die These raus ableiten könnte, okay, ist das Lebensschutz quasi immer, wenn er zu Ende gedacht wird, kommt man ja eigentlich immer bei dieser Forderung heraus, okay, wir müssen uns auflehnen, es muss was gemacht werden und eigentlich wollen wir eine vollkommene Veränderung anstreben, nämlich eigentlich eine Gesetzgebung, die ja sowohl auch das private Leben oder soziale Leben in allen Bereichen klar festlegt und bestraft, wenn man davon abweicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Fazit, dass es sich immer lohnt, hinzuschauen, wenn von Lebensschutz gesprochen wird, weil Antifeminismus oft auch immer die Basis ist für alle anderen Ideologien. Und ja.
Danke für dieses gute Schlusswort. Genau, wie gesagt, diese Broschüre, die einzelne Broschüre, aber auch den Artikel könnt ihr euch dann später mitnehmen und auch darüber nochmal genauer nachlesen, die ganzen Akteure, Organisationen, Netzwerke und so weiter. Aber vielen Dank, dass ihr es für uns vorgestellt habt. Nach diesem ganz schönen Ritt sind wir thematisch jetzt auch schon fertig mit der Vorstellung von den Kapiteln aus den neuen Leipziger Zuständen. Es gibt am Ende allerdings ja noch das nicht zu vernachlässigende Kapitel Dokumentation und Praxis. Genau, da wird eben auch nochmal so über diese Dokumentationspraxis reflektiert. Es werden verschiedene Meldestellen für diskriminierende Ereignisse vorgestellt, kreative Formen von Dokumentationspraktiken auch nochmal gezeigt und es gibt einen Ausblick auf ein zukünftiges Projekt zu linken Utopien. Genau.
Genau, und da wir jetzt nicht genau über dieses Kapitel sprechen, reden wir stellvertretend mit Pia und Simon von Chronik LE, und zwar über den Redaktionsprozess. Genau. Und im Anschluss daran gibt es noch Zeit für Publikumsfragen. Also ihr könnt jetzt schon mal anfangen zu überlegen, was ihr Interessantes fragen könntet.
Genau, hallo erstmal an euch beiden auch.
Hi.
Die erste Frage ist, wie geht's euch eigentlich? Das war ja jetzt wahrscheinlich ein ganz schön intensiver Prozess, auch diese 8. Ausgabe von den Leipziger Zuständen fertigzustellen. Genau, vielleicht könnt ihr das einfach mal erzählen. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie geht's euch jetzt am Ende des Tages?
Ja, also mir geht's gut. Pia,
auch.
Kurzer Zwischenstand. Ja, auf jeden Fall gut. Sehr froh auch über die Veranstaltung. Auch ein bisschen, dass erstmal ein Abschluss damit geschafft ist mit der Broschüre. Verteilung steht noch aus, deswegen nehmt auch fleißig Broschüren mit. Das hilft uns, weniger zu verteilen, was auch praktisch ist. Aber glaube ich, sonst sehr erleichtert und auch ja, so ein bisschen stolz. Ich fand auch heute wieder, die Beiträge zeigen doch, dass es sehr breit gefächert ist und auch sehr viel Expertise versammelt. Und einmal ist es für uns cool, weil das sozusagen Themen, die uns beschäftigen, irgendwie dort unterbringen können. Und auch immer nochmal so eine Reflexion der letzten 2 Jahre, was ist denn passiert, was sind Themen, was haben wir auf dem Schirm. Aber eben auch, was haben wir denn nicht auf dem Schirm und wo haben wir einfach keine Expertise zu. Und da sind wir dann immer sehr dankbar, wenn wir sozusagen Leute finden, die Beiträge schreiben und sozusagen das Heft anfüllen mit Wissen. Und natürlich auch Leute, die uns unterstützt haben bei der Arbeit und der Stellung. Das heißt externe Lektorinnen, juristische Beratung, die wir irgendwie da in Anspruch nehmen, Layout, Bilder, also so ganz viel Kram, eure Moderation. Also so ganz viel Kram, was sozusagen dazu führt, dass wir das machen können. Genau, deswegen bin ich, glaube ich, sehr erleichtert erstmal und froh.
Dann vielleicht nochmal die ganz simple Frage, warum gibt es denn eigentlich die Broschüre?
Ich glaube, das hat vor allem 2 zentrale Gedanken, und der eine ist, diese ganzen Einzelereignisse, die wir in unserer Chronik dokumentieren, mittlerweile ja über 5000 seit dem Jahr 2008, auch miteinander zu verbinden und von dem Einzelfall hinauszugehen und das Ganze in einen Kontext zu stellen und mit Analysen zu unterfüttern, weil ansonsten würde man ja den Eindruck bekommen, wenn man unsere Chronik anguckt, dass diese ganzen Dinge irgendwie unabhängig voneinander passieren, und das ist ja nicht unbedingt der Fall. Und natürlich auch, um darzustellen, wie viel eigentlich passiert und wie viel Leute machen, recherchieren, Netzwerken aufbauen, tun, wie viel progressive Politik in und um Leipzig passiert und dass die Gegenwehr auf jeden Fall da ist.
Cool. Wenn es um den Redaktionsprozess jetzt nochmal genauer geht, gerade bei so den Gastbeiträgen, ihr musstet ja quasi so Schwerpunktthemen setzen und dann auch die Beiträge zuordnen. Und uns hat schon auch nochmal interessiert, wie da die Auswahl erfolgt, also sowohl der AutorInnen, der Beiträge, der Inhalte, aber auch, wie es so in Sachen Intersektionalität steht. Weil wir hatten ja schon relativ häufig so auch intern darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Sachen, die irgendwie verschiedene Diskriminierungsformen aufweisen, dann so in eine Kategorie zu pressen, und wie ihr dann mit sowas auch umgeht.
Genau, vielleicht, wie kommen wir zu den Beiträgen und der Idee und dann vielleicht auch zu den Kapiteln, wo man ja so ein bisschen diese Begriffe versucht zu fassen. Genau, einmal ist sozusagen der eine Teil Texte, die wir selbst produzieren, auf irgendwie eine Art Reflexion, was sind Themen, die wichtig waren, was ist passiert, was für Demos gab es, was für rechte Demos, was für Schlagzeilen, was haben wir da irgendwie so auf dem Schirm? Und dann eben auch die Frage eben nach den Leerstellen. So, und wir machen auch immer so einen Open Call, wo wir sozusagen Leute fragen, ob sie Themen haben, Beiträge, Texte, die es schon gibt, auch die man dort vielleicht nochmal verwertet. Wir verwerten ja auch Texte, die wir sozusagen schon mal geschrieben haben dort, weil wir sagen, okay, das ist nochmal was Gedrucktes, das erreicht nochmal andere Leute auch. Genau, das ist, glaube ich, so wie die Idee entsteht. Wir gleichen natürlich mit alten Ausgaben auch ab, gucken, was war da gut, was war da nicht so gut, was kann man vielleicht übernehmen, was nicht. Genau, und klar kann man die Phänomene nicht voneinander abtrennen. Und das ist, glaube ich, auch in der Kapitelstruktur deutlich. Manchmal sind es Diskriminierungsformen, die wir dort benannt haben. Dann in der extremen Rechten kondensieren ja ganz viele Diskriminierungsformen, wo man quasi dann eher über Akteure und Strukturen redet, als jetzt über Phänomene, sage ich mal. Also sich vielleicht ein bisschen anders nähert, obwohl auch die viele Artikel ja sehr ereignisbezogen sind und ja auch immer einen regionalen Bezug eben zu Leipzig, zum Landkreis Leipzig und Landkreis Nordsachsen haben. Genau, deswegen, ja, so, ich glaube, es lässt sich nicht voneinander abtrennen. Wir versuchen, das sinnvoll zu strukturieren, was sozusagen den Zugang für unsere Leserinnenschaft erleichtert oder auch Themen, die einen spezifisch interessieren, zu finden. Genau, aber es ist schon noch eine Schwierigkeit und auch, ich glaube, sozusagen die Titel der Kapitel war das Letzte, was wir, glaube ich, so wirklich dann fest nochmal besprechen mussten. Gott sei Dank ist uns das auch aufgefallen. Aber eben, weil es manchmal nicht so schwierig ist, nicht so einfach ist. So.
Und vielleicht also nochmal so ein bisschen zusammenfassend, würde dir denn sagen, dass es diesmal so besondere Auffälligkeiten gab oder gab es irgendwie so neue Schwerpunkte, die sich so ein bisschen herauskristallisiert haben oder genau?
Wir haben ja zum ersten Mal ein Kapitel zu historischen Kontinuitäten, das ja am Anfang vorgestellt wurde. Natürlich haben Dinge aus der Vergangenheit immer schon eine Rolle gespielt in vergangenen Zuständen, aber so konkret haben wir das noch nie in einem Kapitel zusammengefasst. Und da haben wir auch lange über die Benennung nachgedacht und historische Kontinuitäten weist ja eben schon darauf hin, dass diese Dinge nicht vergangen sind. Und genau der Beitrag, den Paul vorgestellt hat über Grünau, auf den folgt dann direkt auch nochmal der Redebeitrag von Perspectives damals bei dieser Demo in der Lilienstraße. Also da gibt es ja einen direkten Anknüpfungspunkt. Ansonsten ist mir persönlich aufgefallen, und es wurde ja auch schon gesagt, dass die AfD relativ schmal dieses Mal weggekommen ist mit nur einem Artikel. Das war in der Vergangenheit auch schon anders. Aber ich glaube, das liegt eben daran, dass wir seit einigen Jahren viel stärker eine rechte Mischszene beobachten, die eben sehr heterogen ist. Und die AfD ist natürlich ein ganz wichtiger Teil davon, wie schon gesagt wurde. Aber eben gerade mit den Corona-Demos, der Esoterik und allem anderen gab es so viele Dinge, die man auch noch behandeln konnte, dass wir ihr gar nicht so viele Seiten widmen konnten.
Genau, also ich glaube auch, dass es manchmal eben schwierig ist, aus dieser Mischszene sozusagen zu filtern, auch so Trends oder wenn du fragst, was ist irgendwie gerade Thema. Wenn ich zurückblicke, gerade sozusagen auch der Beginn der Corona-Proteste ist ja auch für uns, wir machen das sozusagen ehrenamtlich nebenbei, natürlich erstmal brutale Überforderungen, so was ist da los, wer ist da los und im Landkreis sozusagen, den wir auch noch versuchen abzudecken, quasi dann auch nicht mehr möglich gewesen. Und aber auch, was Steven ja dargestellt hat, so einer anfänglichen Überforderung kommt dann doch meistens irgendwie die Erkenntnis, dass man entweder so Dynamiken einem bekannt vorkommen oder Akteure einem bekannt vorkommen. Genau, aber da greifen wir ja auch zurück auf sozusagen nicht nur, also auf unsere Chronik, aber eben auch Personen vor Ort, die sowas kritisch begleiten, die das beobachten, die sich sehr gut auskennen und die uns im Zweifel sozusagen helfen und uns Sachen zukommen lassen, mit denen wir dann entweder weiterarbeiten oder die wir in die Dokumentation arbeiten können oder wo man ja so eine Fährte bekommt, wo man merkt, okay, da lohnt sich zu gucken. Genau, und das Trends, ja, so ein bisschen fortlaufendes, was ich immer wieder interessant finde, und am 5. Februar ist ja auch diese Kampfsportveranstaltung in der Nähe von Schkeuditz, in diesem Club, das schon, wenn wir über eine organisierte, extrem rechte Szene sprechen, schon der Faktor Kampfsport und Fußball sehr, sehr präsent ist. Und das schon, glaube ich, nochmal wert ist, auch in Bezug auf den Fußballkontext, finde ich, zu skandalisieren. In Pauls Beitrag haben wir gehört, dass damals sozusagen schon auch später dann, was Lokomotive Leipzig wurde, damals Fans schon aktiv sind. Jetzt rekrutiert sich das quasi gefühlt auch immer aus dem ähnlichen Milieu, wenn es zu schweren Gewalttaten kommt. Genau, das ist sowas, wo ich irgendwie merke, das wiederholt sich und drängt sich so ein bisschen auf, da vielleicht auch nochmal intensiver drauf zu gucken. Obwohl auch schon sehr viel dazu ja auch publik gemacht wird und Leute sich intensiv damit auseinandersetzen. Also, genau.
Okay, wenn Pia nicht noch was dazu sagen möchte, dann würden wir jetzt die Runde für die Fragen aus dem Publikum öffnen. Es gibt dort in der Mitte des Saals ein Mikrofon. Dort könnt ihr euch hinbegeben, um eure Frage zu stellen. Das Ganze wird allerdings aufgezeichnet. Insofern, falls ihr nicht auf der Aufzeichnung erscheinen wollt, dann sagt das einfach an. Dann sprechen wir die Frage nochmal ein und schneiden euch im Nachgang raus. Und auch wenn ihr nicht ans Mikrofon gehen wollt, dann stellt die Frage vielleicht in den Raum und wir wiederholen die nochmal. Genau. Und ansonsten könnt ihr euch auch erst, also ihr könnt euch auch melden oder ihr geht ans Mikrofon.
Ab jetzt.
Vorher könnt ihr aber auch gerne nochmal applaudieren.
Also der Andrang ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so groß in diesem Moment, aber ihr habt das Heft ja auch noch nicht gelesen. Vielleicht liegt es einfach daran. Und genau, von daher nehmt es einfach mit und sonst schreibt ihr eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Dann habt ihr sehr viel Aufwand, aber es gibt ja diese Möglichkeit des Kontakts auch nach diesem heutigen Abend nochmal.
Genau, ich wollte auch sagen, wenn sozusagen, ah ja, da ist schon
endlich. ja, guten Abend. Ich muss erst mal sagen, dass ich das ganz ausgezeichnet finde. Ich habe das schon als Zugereister so 2013 das erste Mal gelesen und war beeindruckt, wie viel Informationen man kriegt. Und dafür, also wirklich herzlichen Dank, das ist hervorragend, ganz hervorragend. Das andere ist, es mehrfach die AfD erwähnt worden. Das ist jetzt absolut keine Kritik, sondern ich bin genau deswegen darauf gestoßen. Wenn man mal sich die Mühe macht und liest das letzte Amtsblatt, ich finde immer sehr interessant die Tagesordnung drin. Und dann, und das wäre ein Untersuchungspunkt, ein guter, glaube ich, auch ein wichtiger Untersuchungspunkt, mal zu schauen, was die AfD für Anträge stellt, wie die thematisch ausgerichtet sind, dass man das mal so in den Kontext stellt, der politischen Struktur und der politischen Perspektive der AfD. Das wäre auch da mal ein, glaube ich, sehr aufarbeitenswertes Thema. Und gleichzeitig, und das ist auch so spannend, nein, das ist furchtbar, hier im Stadtbezirksbeirat Süd, wo wir halt hier sind, hat die AfD einen Platz? Nö. Die schickt nämlich niemanden dahin. Das zeigt, wie interessiert die auch sind, so an der unmittelbaren, in dem Fall sehr basisorientierten Arbeit. Ne? Das mal aufzuarbeiten, auch in die Öffentlichkeit zu stellen, glaube ich, würde der Partei sehr gut tun.
Vielen Dank für den Beitrag und für das Lob. Genau, Pia hat es ja schon gemeint, dass sozusagen die AfD ein bisschen kurz kommt. Vielleicht zu diesen Anträgen. Es gibt auf jeden Fall in der Broschüre, in der letzten Broschüre, die wir rausgebracht haben, ein Artikel von Peter Bescherer ist der, glaube ich, der sich eben analytisch mit so Anträgen auseinandersetzt, welche Themen setzen die im Stadtrat bezogen auf Leipzig. Genau, in der zur Kommunalpolitik wird darauf auch eingegangen, aber ja, ist immer eine Frage, wie viele Kapazitäten hat man, inwiefern kann man sowas verfolgen, aber da fand ich irgendwie die Anregung ganz gut oder vielleicht auch den Aufruf, sich dem nochmal mehr zu widmen und auch so einer Normalisierung von extrem rechten politischen Akteuren in Parlamenten, Stadtparlamenten eben etwas entgegenzusetzen und sei es eine gute Recherche und zu wissen, mit wem man es zu tun hat.
Eine weitere Frage.
Ja, ich komme aus dem Landkreis Leipzig und habe so ein bisschen das Gefühl, dass die AfD dort nicht eher die treibende Kraft ist, sondern der nützliche Idiot der Rechtsextremen. Dass man da eher auf das Pferd der AfD sitzt, um da in die breite Masse zu gehen. Aber die AfD selber nicht wirklich der Ankerpunkt ist, der da interessant ist. Zumindest wenn man die Veranstaltungen anguckt, für die die AfD wirbt, kommt kaum jemand dorthin. Aber die AfD versucht sich dann immer in andere Veranstaltungen hineinzudrängen, so ein bisschen auch in der Hoffnung, dass man da gesehen wird. Ist das ein Trugbild oder ist das auch woanders zu sehen oder wie ist das einzuordnen?
Ich glaube, ich kann jetzt nur eine Teilantwort dazu geben und ich eine Sache, die auf jeden Fall aufgefallen ist, und da sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen in dieser Antwort, in diesem Antwortenkomplex der rechten Mischszene, ist, dass ja die AfD gerade auch in den ländlichen Gebieten aktuell nicht die einzige Partei ist, die sehr stark für sich wirbt, sondern wir haben ja auch noch die Freien Sachsen, die sich ja teilweise, das haben wir bei den letzten Kommunalwahlen ja gesehen, wo es um BürgermeisterInnenämter ging, fast reingeteilt haben, Entschuldigung, auch mit der AfD in die Plätze. Und dann haben wir natürlich auch beobachtet, dass die AfD gerade bei den Corona-Demonstrationen oder den Demonstrationen gegen die Maßnahmen irgendwie auch einen Teil ihrer Basis verloren haben, weil sie sich ja aus, also teilweise konnten sie damit auch nochmal Leute catchen, aber teilweise konnten sie ja die ganz extremsten Forderungen auch gar nicht mittragen durch ihre parlamentarische Verankerung und haben es dann auch nicht geschafft, einen Teil der Demonstrierenden an sich zu binden. Das wäre jetzt, glaube ich, das, was ich dazu sagen könnte.
Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt oder Beiträge, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Und zum Abschluss nochmal ein Hinweis. Simon hat es vorhin gesagt, Chronik LE ist ein ehrenamtliches Projekt. Das heißt, niemand bekommt Geld. Die Leipziger Zustände gibt es kostenlos. Sie kosten aber in der Herstellung Geld. Und es ist natürlich immer nicht so schön, das nochmal anzusprechen. Aber überall in Leipzig sind Spendendosen verteilt, hier auch. Und man kann auch online spenden. Also, falls ihr irgendwelche reichen FreundInnen habt oder Institutionen kennt, die irgendwie Geld locker machen können oder selber relativ viel Geld habt oder auch wenig, aber es loswerden wollt, dann nur ran damit. Genau, wir sind alle sehr erfreut darüber.
Genau, aber wie gesagt, wir wollen nicht mit dem Spendenaufruf aufhören, sondern vor allen Dingen mit dem Aufruf, dass ihr euch eine Broschüre mitnehmt oder auch mehrere und die verteilt. Ansonsten wird es die auch in allen Leipziger Stadtteilen in bekannten Spätis und Infoläden geben. Die genauen Orte könnt ihr auch auf der Website nochmal nachgucken von Chronik LE. Und vor allen Dingen wollen wir uns jetzt auch nochmal bedanken bei allen Leuten, die diesen Abend möglich gemacht haben, also dem OT, dass es hier stattfinden konnte, allen Leuten, die den Abend getragen und organisiert haben, euch Zuhörenden, dass ihr so lange da wart und zugehört habt und Interesse zeigt, natürlich Chronik LE an sich, allen Leuten, die an dem Heft beteiligt waren, Beiträge geschrieben haben, heute vielleicht auch nicht dabei sein konnten und zuletzt natürlich allen, die die Leipziger Zustände nicht nur im Sinne des Heftes verändern, verbessern und dazu beitragen, dass es nicht so bleibt, wie es ist.
Und ich würde ganz gerne auch noch euch beiden danken für die Moderation und nochmal darauf hinweisen, dass es den Podcast ja auch an allen Stellen, an denen es Podcasts gibt, zu hören gibt. Und viele der Beiträge, über die wir heute gehört haben, sind auch durch eine Podcast-Folge nochmal flankiert. Sozusagen, es gibt zum Beispiel eine ganze Folge über Grünau, in der auch Leute zu Wort kommen, die in dem Stadtteil aufgewachsen sind. Das ist sehr spannend. Von daher nochmal vielen Dank an Anna und Eva. Thank you.